ARD.
Bremen hat in den vergangenen Tagen so viel erlebt, da ist dieser Besuch fast nichts Besonderes mehr. Aber irgendwie dann schon. Es ist der Montag vor dem Pokalfinale. Zwei Polizeiautos fahren am Bremer Parkhotel vor, gefolgt von 5 Polizeimotorrädern und 2 schwarzen Limousinen. Aus der hinteren steigt aus Bundeskanzler Gerhard Schröder. Kurzes Shake Hands mit dem Hoteldirektor und dessen Frau. Und dann sieht er den Mann, für den er hier ist.
Herzlichen Glückwunsch. Alles
Danke
Gute.
Ne? Danke. Habt
ihr toll gemacht.
Muss man ja sagen.
War, glaube ich, nicht so schlecht.
Ne? Der Meistertrainer Thomas Schaaf steht fast ein bisschen schüchtern in schwarzem Anzug mit bunt gestreifter Krawatte auf der untersten Stufe der überdachten Hoteltreppe und schüttelt dem Kanzler die Hand.
Ich nehme das hin als Anerkennung für das Ganze, was wir hier geleistet haben. Nicht nur für mich persönlich, diese Einladung vom Kanzler habe ich einfach auch so gesehen als Anerkennung der Leistungen, die hier gebracht worden sind vom Werder Bremen. Und ich durfte dann eben bei diesem Kanzleressen dabei sein.
Gerhard Schröder nutzt seinen Besuch in Bremen, um Thomas Schaaf persönlich zu gratulieren.
Ja, ich schätze seine Arbeit. Ich finde, das ist ein guter Trainer. Er hat immerhin hier in Bremen dafür gesorgt, dass Werder deutscher Meister wurde. Und er macht das auf eine Art und Weise, die ich auch bewundere. Nämlich ruhig, bestimmt, ohne großen Aufstand, so wie sich das für einen ordentlichen Norddeutschen gehört.
Andererseits, wer braucht schon den Kanzler, wenn er Le Chef hat? Und das ist jetzt für mich auch ein besonderer Moment. Wir haben ihn tatsächlich bekommen.
Hier ist Jörn Miku.
Mehr als ein Jahr lang haben wir alles versucht. Und jetzt hat es endlich geklappt. Zur letzten Folge hört ihr den vielleicht größten Fußballer, den Werder je hatte.
Das Werder Märchen 2004. Die Double Season Reloaded.
Ein Sportschau-Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhardt und mir. Ich bin Moritz Kasserlet. Und schon seit Anfang August, also seit dem ersten Bundesligaspieltag dieser Double-Saison, erleben wir das schönste, aufregendste Jahr, das Werder je hatte, gemeinsam noch einmal, also quasi in Echtzeit. Seitdem gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Bis jetzt 43 Folgen haben wir schon viele schöne, kuriose und auch traurige Geschichten der Double-Helden gehört. Wir haben einige Geheimnisse lüften können. Und dies ist tatsächlich das letzte Kapitel dieses Märchens. Dafür ist es eines der schönsten. Nicht nur, weil ihr gleich Johan Miku hören werdet. Dieser Podcast endet mit dem Pokalsieg. Und er bietet die nächste Ailton-Anekdote. In diesen Tagen vor 20 Jahren ist folgendes Foto entstanden. Der Brasilianer liegt auf einem hellbraunen Wildledersofa. Nackt. Die Körpermitte bedeckt von der silbernen Meisterschale.
Tolle Foto, ne? Schön. Ailton ist noch 6. Ja, das ist das ist meine Idee. Ich habe diese Foto gemacht und schön, alles positiv. Danach habe ich eine tolle Werbung mit einer Unterhose.
Ja, schön, dass er seinen Spaß hat. Den haben in dieser Woche vor dem Pokalfinale tatsächlich die wenigsten bei Werder. Was vergangene Woche hier schon mal aufpoppte, nimmt jetzt Ausmaße an, die schon besonders sind.
Werder Bremen zwischen Meisterschaftsfeier und Pokalfinale. 4 Tage vor dem möglichen Double. Da müsste doch Euphorie pur herrschen. Ist aber nicht so. Heute zum Beispiel, da war Krisensitzung zwischen der kompletten Mannschaft und der sportlichen Leitung.
Nicht wegen der 2 Niederlagen gegen Leverkusen und Rostock. Die sind abgehakt. Nein, es geht ums Geld. Spieler und Vereinsführung liegen sich in den Haaren. Wie viel Prämiengelder sollen fließen? Bekommen die Spieler das, was ihnen versprochen war?
74 Punkte hatte Werder Bremen beim Saisonfinale auf dem Konto. 74 Punkte, werden Sie sagen, das ist spitze. 74 Punkte, sagt Werder, ist aber auch teuer. Denn am Anfang der Saison wurde mit den Spielern Prämien ausgehandelt. Prämien auch für Dinge, mit denen man ganz und gar nicht gerechnet hatte. Meisterschaftsprämien zum Beispiel.
Ganz ehrlich, daran erinnere ich mich null. Aber es ist tatsächlich ein großes Reizthema. Also nur ein paar Tage, bevor sich die Spieler mit dem Double in Bremen unsterblich machen können, zoffen sie sich mit Klaus Allofs und Co. 90 Minuten dauert die Krisensitzung im Weserstadion.
Es ist nichts fixiert worden. Es hat im Vorfeld der Saison hat es eine Diskussion gegeben. Wie Sie wissen, haben wir die Punktprämien komplett gestrichen aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Und im Rahmen dieser Diskussion hat es Aussagen eben zu Prämien gegeben, zur Meisterschaftsprämie, zur Qualifikation, Champions League und so weiter, die unterschiedlich ausgelegt worden sind.
Das ist damals die Version der Geschäftsführung. Die Spieler sind auf Zinne.
Wir haben eigentlich mit dem Glauben gespielt, dass eigentlich alles fest ist und dass alles eigentlich geregelt worden ist vor der Saison. Und das ist eigentlich der größte Ärger, den ich habe, dass das halt anscheinend nicht so aufgefasst worden ist oben.
Sagt Fabian Ernst. Und Paul Stalteri?
Wir sind im Tausch nicht, muss man ehrlich sagen, nicht wegen Geld und nicht wegen nicht genug Geld gekriegt. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der große Ding. Das Punkt ist, dass wir hatten was gedacht vor der Saison und jetzt geben das nicht. Und das ist, ich glaube, die meisten Spiele sind mehr enttäuscht.
In der Krisensitzung finden aber alle einen Kompromiss. Klaus Allofs und seine Geschäftsführerkollegen rücken Kohle raus, wenn auch nicht ganz so viel, wie die Spieler wollten.
Ich hätte das Geld, das sage ich ganz offen, hätte ich natürlich lieber in andere Dinge noch investiert, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Spieler natürlich auch ihre Belohnung oder ihre Prämien für die große Saison, die sie gespielt haben, auch verdient haben.
Und so bleibt Allofs die Erkenntnis?
Ja, dass Erfolg manchmal auch Probleme mit sich bringen kann.
Klar ist aber, die Bremer Spieler wollen gegen Aachen unbedingt den Pokal holen, trotz des Prämienstreits Anfang der Woche, wobei dieses Theater nicht unbedingt förderlich war.
Es bleibt ein fader Beigeschmack, sagt Kapitän Frank Baumann damals und will das Thema damit rechtzeitig abhaken.
Gerade bei so einem Pokalfinale jetzt denken wir natürlich nicht in erster Linie an das Geld, sondern wir wollen diesen Titel holen, wollen als erste Mannschaft das Double nach Bremen holen und das ist Ansporn genug.
Und jetzt springen wir aus dem Mai 2004 in den Mai 2024. 20 Jahre nach dem Double kommen die Helden von damals zurück nach Bremen. Werder und die Fans feiern sie vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Bochum im Weserstadion. Und da ist es wieder, dieses, ach, war das schön. Es sind längst nicht alle dabei, aber von denen, die da sind, bekommt jeder Einzelne eine Dusche Dankbarkeit. Vor allem bei drei von ihnen wird es besonders laut. Bei Ailton, das ist klar. Bei Thomas Schaaf sowieso. Und bei dem Mann, der Werder damals verändert. Seine Genialität hebt das Niveau der Mannschaft auf ein anderes Level. Seine Eleganz, sein Auge, sein Timing, seine Pässe, seine Aura auf dem Platz. Bis heute unerreicht. Mehr als ein Jahr lang haben wir versucht, Miku für diesen Podcast zu sprechen. Ich habe ihm geschrieben, per Mail, per WhatsApp. Meine Kollegin Lena, die Französisch spricht, hat ihm mehrmals auf die Mailbox gequatscht. Wir haben es über Freunde in Bremen und über Kollegen in Frankreich versucht. Alles ohne Erfolg. Auch Werder hat lange nichts von ihm gehört. Erst kurz vor dem Jubiläum in Bremen meldet er sich.
Lieber Moritz, es klappt. Joe Miku hat am Samstag für euch Zeit.
Das ist Marita Hanke aus Werders Medienabteilung. Die hat uns viel geholfen. Und wir sprechen mit Miku im Weserstadion, in einem Fernsehstudio im Bauch der Ostkurve. Und er freut sich. Es erfüllt mich mit Stolz. Es war das erste Mal, dass Bremen das Double geholt hat. Es war eine unglaubliche Mannschaft, die genau den Fußball gespielt hat, der mir lieb ist. Und dass wir es gemeinsam geschafft haben, damals mit dieser Mannschaft, erfüllt mich einfach mit großem Stolz. Bis heute, 20 Jahre nach dem Double. Und dass diese Saison bis heute so besonders ist in Bremen, überrascht Miku. Damit habe ich in der Tat nicht so gerechnet. Also ich wusste, dass es was ganz Großartiges ist, weil es ja einfach das erste Mal in der Vereinsgeschichte war, dass wir das Double geholt haben. Aber dass man jedes Mal, wenn man wiederkommt, immer wieder damit in Verbindung gebracht wird und dass es hier weiterhin so gefeiert wird, auch 20 Jahre danach, das habe ich tatsächlich nicht erwartet damals.
Exzeptionell.
Ja, die Fans sind hier wirklich was ganz Besonderes. Also da bekommt man wirklich Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt, wie es damals war. Und auch wenn ich draußen bin und in diesem vollen Stadion stehe, kommen die ganzen Bilder von früher wieder hoch und diese großartigen Gefühle. Es gibt so eine gewisse Verbindung, die man einfach zu den Fans hat. Das ist wie so zwei Sonden, die zusammentreffen und die einfach gut zusammenpassen. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und wenn Miku irgendwann mal ein Abschiedsspiel macht, dann in Bremen, sagt er. Noch gibt es aber keine konkreten Überlegungen. Der Fußball ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ich denke, der Fußball hat sich schon verändert. Ich bin immer noch damit zufrieden, weil es weiterhin Mannschaftsleistungen sind, wenn eine Mannschaft gewinnt und nicht so einzelne Spieler herausgehoben werden. Ich finde, dass es sich schon ein bisschen individualisiert hat und dass es einige Spielertypen gibt, die in den Vordergrund gestellt werden, vor die Mannschaft. Das finde ich meistens nicht gerechtfertigt. Ich finde, dass so Spieler wie Toni Kroos durchaus auch mal Preise gewinnen sollten. Den Ballon d'Or zum Beispiel. Das ist jemand, der unglaublich viel leistet für die Mannschaft, der einen wahnsinnig großen Wert hat für die Mannschaft, über den aber vielleicht weniger gesprochen wird in den Medien.
Arrive de temps en temps sur des joueurs, par exemple comme Toni Kroos, qui fait une carrière exceptionnelle et dont on parle moins souvent dans les journaux.
Sagt Johan Miku über den Werder-Fan Toni Kroos, dessen großes Vorbild wer war? Genau, Johan Miku. Und den macht er stolz. Miku sieht irgendwie zufrieden aus. Er hat einen dünnen Vollbart im Gesicht und hat ein bisschen zugelegt. Und er genießt das Leben. Ja, ich habe meine Weinberge, dann arbeite ich für den Sender von der L'Équipe. Und dann verbringe ich natürlich viel Zeit mit der Familie und versuche, hier und da meinen Spaß zu haben. Meine Damen und Herren, Johan Miku.
Danke.
Auch Tim Borowski bekommt 20 Jahre nach dem Double einen großen Jubel im Weserstadion. Er ist im Pokalfinale gegen Aachen der entscheidende Mann. Die Mannschaft fliegt damals übrigens mit demselben Flugzeug nach Berlin, mit dem sie nach dem Sieg bei den Bayern auch aus München zurückgekommen ist.
Ja, wir waren ja in der Fußballschule da in, wie heißt der Stadtteil, Grunewald?
Ja.
Ja, also ganz bodenständig da in der Sportschule und haben uns da vorbereitet, vollen Fokus auf das wichtige Ereignis dann, das Finale, haben da trainiert. Ich bin sogar ganz ehrlich, nächsten Morgen habe ich mich gar nicht so gut gefühlt, so leichte Grippe, würde ich sagen. Und ja, dann hast du eine kleine Aktivierung gehabt, Mittagsschlaf gemacht, vorher was gegessen. Und es gibt ja so diese Tage, wo du merkst, also heute strotzt du vor Kraft. Und das war so ein Moment. Und dann kommst du da in das Stadion rein. Ja, Hälfte Werderaner, alles grün-weiß. Dann so eine schöne Sommernacht mit dem Flutlicht. Der Rasen so leicht nass gewesen. Und ich habe mir in der Woche davor geschworen, so ja, okay, deutscher Meister und auch gefeiert ist okay, aber du willst ja noch einen Titel holen. Und hab dann auch wirklich gesagt, so jetzt ist jetzt mal ein Cut, vollen Fokus auf das Pokalfinale.
Werder Bremen will das schaffen, was es selbst unter Otto Rehhagel nicht gab. Das Double für den Verein. Meisterschaft und Pokalsieg. Und das alles beim Abschiedsspiel für Ailton.
Und der, also Ailton, bekommt vor dem Spiel noch schnell die Torjägerkanone. 28 Tore hat er erzielt in der Bundesliga-Saison. Er hat Werder zur Meisterschaft geschossen. Und dieses nach fast 6 Jahren sein letztes Spiel im Werder-Trikot. Auch heute grün-orange.
Eng zusammen, das ist eine tolle Saison für Werder Bremen. Tolle Mannschaft mit Fans auch hinter. Diese Saison keine Werder-Fans, vergesse das. Und ich hoffe, dass Werder Bremen wieder später vielleicht noch einmal deutscher Meister und Pokalsieger. Ein bisschen schwer, aber ich hoffe das nochmal. Aber von Schluss, großes Kompliment für diese Mannschaft, für die ganze Werder-Fans, für die ganze Präsidium 2004. Wir haben alle zusammen eine sehr gute Arbeit für Werder Bremen, für die Bremer Stadt. Und Kompliment.
Du wirst ja bis heute geliebt in Bremen. Also wenn du hier im Stadion bist, wirst du gefeiert, die Leute singen Ailton. Und wie ist das für dich, als so ein Idol zu sein hier in der Stadt?
Ja, die Leute oder die Fans weiß, dass Ailton ist Werder Bremen hat. Egal wo ich spiele. Ich habe in Schalke gespielt, ich habe eine kurze Zeit in HSV gespielt. Aber die Fans ignorieren das. Die Fans immer sagen, Ayrton ist Werder Bremen. Ayrton hat nur für Werder gespielt. Ja, so. Und steht noch in meinem Herz Werder Bremen. Die Fans, er weiß genau, Ayrton ist noch ein Werder. Und bleibt so. Bis ist gestorben, ist bin Werder Bremen.
Das DFB-Pokal-Endspiel, es sollte für Werder Bremen, aber auch für Alemannia Aachen der krönende Saisonabschluss werden. Für Aachen wäre es dann übrigens der erste Pokalsieg in der Vereinsgeschichte. Bei einem Bremer Sieg wäre es für Werder das erste gewonnene Double, also Meister- und Pokaltitel in einer Saison. Nur den Pokal, den haben die Bremer ja schon viermal geholt.
Ja, zuletzt 1999 im Elfmeterschießen gegen die Bayern. An diesem 29. Mai 2004 erlebt Werder die nächste magische Nacht von Berlin. Ist klarer Favorit. Zweitligist Aachen hat durch eine ganz schwache Rückrunde den Aufstieg in die Bundesliga noch verspielt. Anders übrigens als Mainz mit Trainer Jürgen Klopp. Naja, ich sitze an diesem Abend mit meinem Kumpel Olli zusammen im Oberrang der Ostkurve des Olympiastadions. Ziemlich genau unter der großen Anzeigetafel. Das ist die geschlossene und dadurch viel schönere Kurve. Ohne Marathontor. Das ist auf der anderen Seite. Und fast alle Tore an diesem Abend fallen bei uns. So auch das erste.
Fabian Ernst. Borowski. Und da ist das Tor. 1-0 Werder. 31. Minute.
Ja, bei Werder Bremen, da wackelt die Wand, denn der deutsche Meister kommt vom Weserstrand. Es ist der Hit dieses Abends, der läuft nach jedem Bremer Tor und wir grölen alle mit. Ich übrigens komplett nüchtern, ich muss nach dem Spiel noch mit dem Auto zurück Richtung Bremen. Im Vergleich zum ersten Bundesligaspieltag hat sich das Olympiastadion verändert. Inzwischen ist das helle Dach fertig über alle Tribünen gespannt. Die berühmte blaue Laufbahn fehlt allerdings noch und draußen vor dem Stadion gibt es auch noch Baustellen. Aber bis zur WM 2006 sind ja noch 2 Jahre Zeit. Thomas Schaaf mag diesen Ort.
Wenn man bei so einem Pokalfinale dabei war, ich habe ja einige erlebt, habe ja das große Vergnügen gehabt, eben auch als Spieler dabei zu sein und als Trainer dabei zu sein. Und diese Atmosphäre dort bei so einem Abendspiel in diesem Stadion ist eine besondere Atmosphäre. Man guckt so, erstmal so beim Spiel, guckt man so in so eine dunkle Wand da so rein abends. Das Spielfeld beleuchtet, das ist so eine besondere Atmosphäre. Und auch in so einem Finale eben so verteilt 2 Fangruppierungen zu haben. Unsere Fans waren wieder da und haben uns ja in der ganzen Saison ja begleitet. Und dann eben dieses Spiel gegen Zweitligisten. Alle haben von einer klaren Entscheidung gesprochen. Ne? Du bist dann eben in Liefermodus, ne? Du musst liefern, ne? Du musst das dann eben auch für dich entscheiden und du weißt, in einem Spiel ist vieles möglich. Das hat der Pokalwettbewerb eben immer wieder gezeigt und musst du eben auch diese Konzentration aufbringen und diese fokussiert zu sein und deshalb waren auch diese 2 Spiele, ne? Das war ja auch so dieser Punkt, da gibst du was ab und dann musst du im letzten Spiel sollst du auf einmal wieder top sein. Das ist ganz, ganz schwierig. Das war so der Punkt, weshalb man dann so ein bisschen verärgert war. Und trotzdem haben wir gesagt, so, jetzt aber nochmal Konzentration auf alles. Es gibt keine Ausreden. Das müssen wir liefern.
Und Werder liefert.
Und da ist das Tor. Klasnić 2-0 in der 45. Minute.
30.000 Bremer oder 35.000 Bremer. Ich glaube, die ganze rechte Seite war Bremen, linke Seite war Aachen. Wir hatten alles zu verlieren, glaube ich. Hätten wir das Spiel verloren, wäre es nicht für uns gut ausgegangen.
Dann würden wir jetzt nicht über ein Double sprechen und dann gäbe es diesen Podcast wahrscheinlich nicht.
Genau, so und das war natürlich das i-Tüpfelchen, ne? Nach der Meisterschaft, dass wir uns gesagt haben, ja, wir wollen den Pokal noch holen. Wir müssen uns jetzt nochmal zusammenreißen nach den 2 verlorenen Spielen und wir wollten das unbedingt holen.
24 Gespräche habe ich für diesen Podcast geführt, die meisten Stunden lang. Mit den Double-Helden, aber auch mit prominenten Werder-Fans wie Jan Delay oder dem damaligen Bürgermeister Henning Schärf. Ivan Klasnić, gerade gehört, habe ich in Hamburg im Studio hier beim NDR getroffen. Mit den meisten habe ich im Weserstadion gequatscht, auch mit Frank Baumann.
Hallo.
dem Kapitän der Doublemannschaft, der nach der Meisterschale später auch den goldenen DFB-Pokal als erster nach oben stemmen darf. Und er muss Ivan Klasnić, den Torschützen zum 2:0 im Finale, ein bisschen korrigieren, von wegen i-Tüpfelchen.
Ja, ich glaube, das i-Tüpfelchen auf eine überragende Saison wäre fast ein bisschen wirklich zu klein geredet. Ich glaube, es war wirklich nochmal ein eigener Wettbewerb, ein eigener Moment, ein eigener Titel und in der Kombination einfach ganz, ganz außergewöhnlich. Ein Titel, den wir, glaube ich, auch absolut verdient gewonnen haben, wo wir auch im Finale die bessere Mannschaft waren und in der Verbindung mit der Meisterschaft ja für Werder trotz der erfolgreichen Jahre unter Otto Rehhagel dann doch nochmal was Besonderes war.
Wir würden heute, vielleicht über eine Meisterschaft reden, aber heute, jetzt reden wir über ein Double, ne? Das ist was Besonderes.
Sagt Klaus Allers. Ihn besuche ich in Düsseldorf, wo er bei der Fortuna im Vorstand sitzt.
Eine Meisterschaft hat Werder dann auch einige Male gewonnen, ne? Auch so, aber Meister und Pokalsieger zu werden, das ist dann eben nochmal eine Steigerung. So, und neben dieser anstrengenden Meisterschaftssaison immer wieder konzentriert zu sein, dann auch immer wieder sich in diesen Pokalspielen zu konzentrieren, das ist auch wieder eine Qualität. Ne? So, und wir haben relativ, wenn man so will, relativ leichtes Programm gehabt. Und trotzdem haben wir uns schwer getan. Ne? Wir haben einige Male gewackelt. Wir haben über Fürth haben wir gesprochen, Lübeck haben wir richtig gewackelt. Ne? So, und auch das Endspiel war, glaube ich, souverän haben wir das gewonnen, aber das war jetzt kein Klassenunterschied oder wie auch immer. Aber trotzdem immer wieder dieses sich zusammenzureißen und so konzentriert zu sein. So, und das ist neben der Pflichtmeisterschaft, das über 34 Spieltage zu spielen, ist das die Kür. Ne, das dann eben nebenher auch noch hinzubekommen. So, und deswegen war das, ist das natürlich die Krönung. Und internationalen Titel konnten wir in dem Jahr dann nicht gewinnen, aber das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Nein, aber ich glaube, für Werder einfach, ja sensationell und wir haben über das, was in Bremen passiert ist, gesprochen. Ich glaube, das war der Beginn, glaube ich, der Zeit, in der sich Werder jetzt noch befindet. Wenn jetzt heute, glaube ich, die Geburtsstunde, die war vor 20 Jahren. Da sind viele haben da ihre Begeisterung für Werder entdeckt. Auch schon in den Jahren vorher. Aber da gab es immer so den richtigen Schub.
Und immerhin, Aachen hat auf dem Weg nach Berlin die Bayern rausgehauen. Und wisst ihr, was mir von diesem Abend in Berlin besonders hängen bleibt? Nicht die Siegerehrung, nicht die Tore. Es ist die Halbzeit. Ich werde nie vergessen, wie das halbe Stadion kurz vor Wiederanpfiff lebenslang grün-weiß singt. Und ich mittendrin. Es ist unglaublich und inzwischen fast auch ein bisschen anstrengend. Der Sieg in München ist 3 Wochen her und seitdem ist alles aufregend. Ich sehne mich fast ein bisschen nach der Sommerpause, um mal runterzukommen.
Also nach diesen ersten Minuten der zweiten Hälfte nicht wirklich spürbar, dass die Aachener selbst dran glauben. Dem müsste irgendein Zufallstreffer gelingen und dadurch würden sie sich wach küssen. Sonst habe ich zumindest nach Ansicht dieser ersten Minuten der zweiten Halbzeit wenig Hoffnung. Jetzt Grilic. Und da ist er! Stefan Blank, einer der ganz Auffälligen.
Und ein ehemaliger Bremer köpft das 2:1. Es wird doch noch ein spannendes Endspiel, wobei Aachen kaum Chancen zum Ausgleich hat. Und Werder hat Glück. Aachens Mwando sieht eine unberechtigte rote Karte. Tim Borowski und seine Mannschaft spielen die letzte Viertelstunde also in Überzahl.
Und dann hast du aber auch wirklich gemerkt, so Richtung Ende des Spiels, Kräfte wurden weniger, Aachen kam ein bisschen, hat dann auch Tore erzielt. Also viel mehr hätte auch nicht passieren dürfen, glaube ich, an dem Tag, weil wir da schon alle so ein bisschen durch waren.
Und dann die Erlösung auf der anderen Seite des Berliner Olympiastadions.
Werder kommt über Fabian Ernst. Miku, jetzt könnte man den Konter einleiten über Ilton. Jetzt könnte er es machen. Jetzt steht Borowski frei auf der rechten Seite. Borowski mit der Riesenmöglichkeit. Er umkurft den Torhüter. Er schießt und er schießt das Tor. Tor Borowski. 3:1 der Spielstand. Und ich schaue auf die Uhr. 84. Spielminute in der Partie. Das ist die Entscheidung durch Tim Borowski. Er für mich der beste Spieler des Abends heute, weil er eine sensationelle Partie macht. Und die Bremer haben es gesehen, dass er rechts freistand. und der hat die Chuzpe und der hat die Ruhe, umspielt den Torhüter, sieht, wo die Ecke frei ist und haut den Ball da rein. Ich glaube, jetzt ist Werder durch und deutscher Pokalsieger.
Und da ist es wieder. Für Werder-Chef Jürgen Born keine Überraschung.
Ja, da hatte man eigentlich schon das Gefühl, dass das nicht schiefgehen konnte. Da habe ich wirklich gedacht, das klappt, das machen wir. Und es hat dann auch geklappt. Nicht ganz so glatt, wie man das vielleicht mochte, aber es ging dann.
Welchen Wert hatte dieses Double für Werder Bremen? Also auch wenn man mal die Entwicklung danach anguckt, also wie viel Strahlkraft hatte so ein unglaublicher Erfolg für diesen Verein in dieser Stadt?
Also ich komme ja hin und wieder so ein bisschen durch die Welt, ganz besonders nach Südamerika. Und da war dann mit einmal Werder Bremen in aller Munde. Wir haben uns international einen Namen geschaffen durch sowas zum Beispiel. Das ist ja auch wichtig. Das zeigt sich dann auch, wenn man auf Sponsorensuche geht, dann kann man auch andere Preise aufrufen. Und vor allen Dingen gehen auch die Türen auf, wenn man irgendwo klingelt. Denn wenn man nur so ein No-Name-Club ist, und man möchte gerne eine Werbung von der und der Firma haben und dann sagen, ja, kommen Sie mal im halben Jahr wieder. Das war mit einmal vorbei. Man konnte überall hingehen, im Gegenteil, uns liefen auch Leute zu. Das war der Vorteil dieser Geschichte.
Jetzt nochmal das Tor für die Alemannia aus Aachen durch Erik Meyer. Die Bremer Abwehr konsterniert. Die dachten schon, alles ist aus und vorbei. Und jetzt nochmal der Anschlusstreffer durch Erik Meyer. Der Ball tröpfelte quasi oben in den Winkel hinein. Thomas Schaaf wischt sich mit seinem Kultpulli nochmal die Schweiß vom Stirn. So, als wollte er sagen, das darf doch nicht wahr sein. Wird das jetzt hier eventuell nochmal eng in der Schlussphase dieser Begegnung gegen Alemannia Aachen? 2:3. Wieder passten sie nicht auf. Meyer mit dem linken Fuß. Aber der Schiedsrichter pfeift die Partie gar nicht mehr erst an. Oder doch? Nein! Das Spiel ist aus! Und Werder Bremen, deutscher Pokalsieger des Jahres 2004. Der 5. Pokalsieg der Werderaner in der Vereinsgeschichte. Aber das Größte ist vollbracht. Das Double, also das Kunststück Meisterschaft und Pokal in einem Jahr zu gewinnen. Das haben diese Herren da unten geschafft.
Mit Matchwinner Tim Borowski. Der ist gegen Ende dieser Saison erst zum Stammspieler geworden, nach der Verletzung von Christian Listisch. 2 Tore im Pokalfinale, ein großer Abend. Aber er erinnert sich auch an sein erstes Karriere-Highlight 5 Jahre vorher.
Also das Finale U19 Deutsche Meisterschaft war für mich ähnlich groß tatsächlich. Vielleicht nicht in der äußeren Wahrnehmung, aber das war auch ein ganz besonderer Moment. Dann das Bayern-Spiel logischerweise auch und das natürlich hat alles nochmal getoppt, ja.
Es ist dunkel in Berlin, der grüne Rasen leuchtet, das Siegerpodest ist aufgebaut. Und der noch Bundespräsident wird den Pokal gleich überreichen. Johannes Rau nämlich. Aber vor knapp einer Woche ist mit Horst Köhler sein Nachfolger gewählt worden.
Jetzt kommen sie so langsam aufs Podest zugelaufen. Ailton traut sich noch nicht, aber er führt die Bremer Mannschaft an. Heute in seinem letzten Spiel in Grün, Weiß und Orange. Da wird ein bisschen Wehmut dabei sein, ein bisschen Schwermut beim Torjäger, der heute nicht seinen besten Tag erwischt hat. Der jetzt aber da ist, um aus den Händen von Gerhard Mayer-Vorfelder, dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, sich seine Plakette abzuholen. Die 2. nach der Meisterschaftsplakette. Ailton hat den Pott schon mal geküsst. 12,5 Pfund ist er schwer. Das wird eine leichte Übung für Frank Baumann, der die Meisterschale vor 2 Wochen nach oben gestemmt hat. Und die wiegt immerhin das Doppelte. Glasnic ist nach vorne gekommen. Die Zuschauer halten Pokalimitate in den Abendhimmel von Berlin. Diesen Moment muss man auskosten. Das ist ein Moment fürs Leben, für die Ewigkeit. Eine Erfüllung aller ganz, ganz großen sportlichen Sehnsüchte. Das gelingt nicht vielen Menschen, da oben hinauf zu spazieren, um sich die Dankesworte, den Lohn harter, körperlicher Trainingsarbeit abzuholen. Also, das Gruppenbild wird immer voller. Mittlerweile sind sie fast alle versammelt. Die Losung 100% Werder haben sie zu 100% erfüllt, die am Saisonanfang ausgegeben worden ist. Jetzt kommt Kalli Kamp und Frank Baumann ist nicht mehr weit entfernt. Klaus Allofs holt sich seine Plakette ab bei Mayer-Vorfelder. Der Allofs, der 4-mal selbst Pokalsieger war in seiner Karriere. Thomas Schaaf auch 2-mal den Pott holte, 91 und 94. als Aktiver mit Werder Bremen, mit Otto Schily. Eine innige Umarmung. Der Dank, jetzt Johannes Rau. Er nimmt den Pokal und er überreicht ihn in wenigen Sekunden an Frank Baumann. Der schiebt noch gar nicht rüber. Der Junge, nun komm, nun trau dich, nun nimm den Pokal. Johannes Rau, der Bundespräsident, hat ihn in den Händen und jetzt nimmt ihn Frank Baumann und er reckt die Trophäe in die Höhe. Und wieder unter dem Konfetti-Regen in Grün und Weiß über den Abendhimmel von Berlin tanzen alle Spieler. Das große Gruppenbild für eine sensationelle Leistung des deutschen Meisters und des deutschen Pokalsiegers 2004. Der Pokal wandert von Spieler zu Spieler. Jetzt nehmen sie sich schon Huckepack tanzend auf den Podest. Der deutsche Fußballmeister und der deutsche Pokalsieger Werder Bremen. Ein richtig schönes, ergreifendes Bild. Heute an diesem 29. Mai 2004 im Berliner Olympiastadion. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Also, eine ganz, ganz große Nacht geht zu Ende mit einem ganz, ganz großen Triumph. Ich wiederhole mich, aber es ist ganz einfach so für Werder Bremen. Die Mannschaft, die überraschend kam, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber diesen Erfolg, glaube ich, hatte man ihnen bundesweit in dieser Form nicht zugetraut.
Und jetzt mache ich im Nachhinein ein paar interessante Beobachtungen. Ich habe für diesen Podcast viel Zeit in den großen ARD-Archiven verbracht und mir natürlich auch die Feierlichkeiten angesehen. Und da habe ich beobachtet, wie sich Thomas Schaaf immer wieder zurücknimmt. Es gab bei der Rückkehr vom Spiel in München am Bremer Flughafen so eine Situation, da steht er oben auf der Gangway und freut sich Arm in Arm mit Klaus Allofs über die Begeisterung. Und eine Woche später bei der Schalenübergabe im Bremer Weserstadion klopft er seinem Co-Trainer Kalli Kamp, Torwarttrainer Dieter Budenski und allen Betreuern so ganz freundlich auf die Schulter. Und dann ist er einmal mit Schale in der Hand, umlagert von Fotografen, die ihm, so deute ich das, signalisieren, das Ding doch mal nach oben zu strecken. Aber Schaaf wartet, bis Klaus Allofs an seiner Seite ist. Und so ist es jetzt in Berlin auch. Schaaf will die Lorbeeren ganz offensichtlich nicht alleine haben, nimmt sich komplett zurück und sieht sich aus der Ferne genüsslich an, wie seine Spieler sich freuen und ist umgeben von seinen Co-Trainern und Betreuern. Das finde ich ziemlich bezeichnend und darauf habe ich ihn neulich angesprochen, beim Filmmittwoch von Radio Bremen, als wir uns gemeinsam die Fernsehdoku zu diesem Podcast angesehen haben.
Auch die Co-Trainer und das ganze Team drumherum, das hat alles irgendwo gepasst und die haben alle richtig mitgemacht, die haben alle einen Top-Job dann letztendlich auch abgeliefert. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich gehe sehr oft vorne und das war vielleicht auch eine gute Situation, dass Klaus und ich davor, sage ich mal, vor dieser Tätigkeit eben schon lange in dem Job waren, gespielt haben und oft genug auch im Vordergrund schon waren und nicht immer das Bedürfnis haben, ganz vorne zu stehen, zum einen und eben auch anderen diese Bühne zu überlassen, aber auch, weil sie das verdient haben. Es ist ein Teamwork und es ist einfach ein gemeinsamer Erfolg.
Und noch eine Beobachtung. Christian Listisch kann wegen seiner schweren Knieverletzung nicht unten auf dem Rasen sein. Aber seine Mitspieler halten beim Siegerfoto sein Trikot mit der 8 auf dem Rücken über den Pokal.
Ich war im Stadion, ich war auf der Tribüne, aber ich war nicht unten mit der Mannschaft. Und das hat mich auch sehr stark berührt, dieser Moment, als sie haben mein Trikot hochgehoben und ich war sehr stolz auf mich, auf die Mannschaft, sehr glücklich.
Sorry Moritz, ich muss dich noch mal eben kurz unterbrechen. Wir haben gerade die Schallmauer durchbrochen. Das Werder-Märchen ist jetzt 1000 Minuten lang.
Also alle Folgen zusammen?
Ja, genau.
Wow, was dir alles auffällt. Das ist übrigens Karin. Die hat alle Folgen produziert und sitzt mir jetzt gegenüber hinter einer Scheibe. Zurück nach Berlin. Hier beginnt die Party jetzt erst richtig. Erst im Olympiastadion vor der Kurve und den Werder-Fans und dann später im noblen Mannschaftshotel. Inzwischen wohnt das Team nicht mehr in der Sportschule Wannsee, sondern ganz vornehm im Ritz-Carlton. Und hier singen die Spieler auf einer Bühne die neue Vereinshymne und Klaus Allofs verabschiedet die Profis, die gehen wollen oder müssen. Ailton zum Beispiel.
Glaub es uns, wir wünschen dir auch, dass du weiterhin so viele Tore schießt wie bisher. Es muss ja nicht gegen Werder Bremen sein. Vielen Dank.
Und von Werder-Chef Jürgen Born ist der Satz überliefert, mit der Meisterschaft habt ihr euch zu Helden gemacht, mit dem heutigen Gewinn des Doubles seid ihr zu Göttern geworden. Da bin ich wahrscheinlich schon zu Hause. Muss ich. Ich habe am nächsten Tag mit meiner Mannschaft ein Turnier. Es ist Pfingsten. Und am Pfingstsonntag beginnt in Varrel bei Bremen ein hochklassig besetztes D-Jugendturnier. Ein paar Kilometer nördlich steht die Stadt schon wieder Kopf.
Beste Party,
sagt Ailton. Innerhalb von 2 Wochen erlebt Bremen also 2 Feiern, wie es sie vorher in der Stadt nicht gegeben hat.
Mit meinen Leuten, meine besten Leute, ich habe eine lange Zeit in den Fußball gespielt, aber ich habe noch nie eine tolle Gruppe wie genau in 2004. Ich sag mal nochmal, es ist eine Familie, gute Leute, gute Karate, keine arrogante Spiele in der Mannschaft und du musst Party und das ja alles feiern mit Familie und mit meiner Frau, Kinder und ich spiele mit der Frau auch. Es ist eine große Moment für Werder Bremen und für alle Spieler auch.
Arne Zeigler war am Abend zuvor noch als Stadionsprecher im Olympiastadion. Jetzt steht er wieder auf dem Rathausbalkon.
Natürlich war die Meisterfeier so als die erste der beiden Feiern, war die mehr geknallt hat. Aber bei der Pokalfeier hast du das Gefühl gehabt, geil, wir können jetzt weitermachen. Das ist wir waren erst vor ein paar Tagen hier, wir machen jetzt nochmal genau das Gleiche. Und das wird jetzt die große Zugabe. Und das war, wie ich eben schon sagte, die Meisterfeier hätte schon nie aufhören müssen. Und du hattest dann nochmal so einen Bonus, wo du gewusst hast, okay, jetzt machen wir alles nochmal, wir sind wieder auf dem Balkon, die Leute sind wieder da. Und es war genau, ich empfinde es als, ich habe es nicht als weniger schöne Erinnerung.
Dieses Mal startet die Mannschaft nicht am Weserstadion und fährt auch nicht mit offenen Cabrios durch die Menschenmengen.
Der Empfang in Bremen so ähnlich wie vor wenigen Wochen. Diesmal ging es per Straßenbahn durch die Stadt. 30.000 empfingen den Pokalsieger am Bahnhof. Tim Borowski mit 2 Toren der Matchwinner ließ sich bei Schritttempo im Werder Express genauso feiern wie der Rest. Ein Triumphzug in Grün-Weiß.
Wir sind da mit der Straßenbahn, glaube ich. Also erstmal mit so einem ICE, der in Grün-Weiß beklebt worden ist, sind wir nach Hause gefahren. Das war schon mal eine lustige Fahrt auf jeden Fall. Hatten so ein bisschen Probleme, die Augen aufzumachen im Zug. Und sind dann ja mit der Straßenbahn Richtung Rathaus gefahren. Und das war natürlich, ich glaube, die Scheiben waren rausgenommen worden. Genauso hattest du auch den Kontakt zu den Fans. Sind dann mit Schrittgeschwindigkeit Richtung Rathaus gefahren und so konntest du natürlich alles wahrnehmen, aufnehmen und auf dem Rathausbalkon zu stehen, wenn alles voll ist, jede einzelne Ecke, wenn wirklich auch gegenüberliegende schöne Gebäude besetzt sind mit Fans oder Fahnen, dann ist das schon natürlich was du mitnimmst und eine ähnlich gute Feier gewesen wie die Woche davor.
8 Minuten braucht die Straßenbahn von hinterm Bahnhof zur Domsheide normalerweise. An diesem Pfingstsonntag braucht sie 75 Minuten. Nicht alle Scheiben sind rausgenommen worden bei der Straßenbahn, nur jede zweite. Und Mediendirektor Tino Polster kommen heute noch die Tränen, wenn er an diese Fahrt im Schneckentempo denkt.
Und dann saß ich in dieser Straßenbahn und mir gegenüber saß Ailton. Toni, von dem wir ja wussten, dass er uns verlässt, und die Menschen haben geweint, als sie den gesehen haben. Die haben sich gekrallt von außen an diese Scheibe und haben einfach Rotz und Wasser geweint. Und das werde ich nie vergessen.
Henry Vogt und seine Radio Bremen-Kollegen sind auch dieses Mal mittendrin.
Wir haben vielleicht Raumgewinn mittlerweile 15 bis 20 Meter gehabt. Es ist alles dicht gedrängt hier. Die Straßenbahn im Schneckentempo bewegt sie sich vorwärts. Die Fenster sind geöffnet. Die Spieler sitzen oben auf der Lehne der Sitze. Sie haben kleine Rosen dabei und bedanken sich bei den Fans, beim Publikum. Sie klatschen sich ab. Sie haben hier wieder so eine richtige Nähe zu den Fans. Darf ich einmal ganz kurz ran an den Thomas Schaaf, denn wir sind live auf Sendung mit Radio Bremen. Ich weiß, Sie sind vom Sicherheitsdienst und müssen den Pokal ein bisschen schützen. Das ist auch gut so. Thomas, wollte ihn schon irgendeiner haben?
Ja, ich glaube, wenn wir den raushalten,
dann ist er schnell weg. Ja.
Ja, es macht einfach Spaß. Wer hätte das gedacht, dass das heute noch mal wieder möglich ist, das von vor zwei Wochen hier annähernd zu erreichen. Und das sieht heute genauso schön aus.
Ja, aber die Bremer sind ja für jede Überraschung gut. Und sie haben uns beim letzten Mal schon überrascht. Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Und heute ist es wieder so. Also, es zeigt, dass die Bremer wirklich was drauf haben.
Und sie sind auch diszipliniert, wie ich sehe. Sie versuchen natürlich alle einen optimalen Platz zu erreichen, um hier einmal ganz kurz die Hände zu schütteln. Ich werde im Funkhaus immer wieder gefragt, wie lange die Fahrt denn vielleicht noch dauern mag. Können Sie da eine Prognose abgeben?
Wie was?
Wie lange die Fahrt eventuell noch dauern kann, bis wir am Marktplatz sind. Können Sie eine Prognose abgeben?
Kann
sie
nur um Stunden handeln.
Ich weiß nicht, ob wir rüberschalten können, direkt von mir aus zum Rathaus. Ja, dann machen wir das. Hallo Heiko.
Also ich stehe auf dem Balkon schon mal und sag mal eins vorab. Wer heute auf die Idee kommt, irgendwelche Feiern vergleichen zu wollen, sind es ein paar mehr, sind es ein paar weniger, der liegt aber sowas von völlig falsch. Denn eins steht mal zweifelsfrei fest, der Marktplatz ist voll, genau wie vor zwei Wochen, ist grün, weiß, orange geschmückt, ein Fahnenmeer. Und das ist nicht mehr und nicht weniger als der gleiche Wahnsinn, den wir vor zwei Wochen haben. Oder Matthias?
In der Tat, es ist wieder ein Bild wie vor zwei Wochen bei der Meisterfeier. Ich habe gerade kurz mit dem Einsatzleiter der Polizei gesprochen. Er hat zwar die Einschätzung gegeben, es sind noch ein bisschen weniger Menschen auf dem Marktplatz, aber er geht davon aus, dass der Tross, der sich jetzt quasi durch die Stadt mit der Straßenbahn Richtung Rathaus auf den Weg macht, natürlich hier auch noch landen wird. Und dann werden wir vermutlich annähernd so viele Menschen hier auf dem Rathausmarkt haben, wie eben auch vor zwei Wochen.
Jetzt gleich geschafft. Wir sind jetzt gleich da. Die Fahrt dauert mittlerweile eine ganze Stunde und jetzt sind wir am Dom. Gerade eben haben wir die Glocke passiert. Wir sind am Dom und das Rathaus steht direkt vor uns. Der Bürgermeister freut sich und er lacht, der Henning Schärf, die ganze Zeit hier durch das offene Fenster. Das macht einfach richtig Spaß, oder?
Ja, ist auch gute Luft, beides. Spaß und gute Luft. Das ist ein guter Grund.
Wo haben Sie denn die raffinierte Fliege hergekriegt? Ja, letztes Mal mit der... Bitte?
Die hat mir Klaus Pierwasch geschenkt. Der hat sie richtig anfertigen lassen. Bin ich ganz stolz drauf.
Ja, die sieht auch klasse aus. Man muss sie kurz beschreiben. In den Werder-Farben in der Mitte das Emblem. Links Deutscher Meister, rechts Pokalsieger 2004. Also ganz aktuell. Gibt es die in Serie demnächst zu kaufen oder sind das Unikate? Herr Bürgermeister, wir sind noch live auf Sendung. Jetzt wird es aber laut. Wir beiden hier vor den Boxen. Jetzt wird es richtig laut. Ich glaube, ich gehe mal schnell nach da oben. Ich könnte keiner mehr.
Ja, ich sehe hier die Schilder. Happy Birthday Farbe. Haben da welche geschrieben zum 25. von Fabian Ernst. Tim Borowski, Fußballgott. Und da unten Fabian Ernst, jetzt winkt er mir gerade zu. Zeigt mir das Zeichen. Wow, jetzt Ailton direkt unter mir mit dem Pokal. Das sollte er vielleicht in die andere Richtung halten, denn der Marktplatz ist gerade absolut am Ausflippen. Ein einziges Fahnenmeer. Das ist genauso klasse wie vor zwei Wochen. Ob 10.000, 20, 30 oder 40 spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Marktplatz ist voll und ich finde, das ist eine gute Sache, dass sie einmal vorbeifahren hier an den Fans, weil eigentlich hätten sie auch vorne am Rathauseingang anhalten können, aber das lassen sie sich einfach nicht nehmen. Jetzt hält die Bahn noch einmal an. Unbeschreiblich.
Ja, wir sind auf dem Weg jetzt ins Rathaus. Es ist dicht gedrängt. Menschenmengen natürlich auch auf den Treppen. Es ist ein schweres durchkommen. Aber jetzt dauert es nicht mehr so ganz lange. Dann werden wir auch gleich oben sein. Dann wird es wahrscheinlich vielleicht noch mal wieder den Eintrag ins Goldene Buch geben. Die Schale, den Pokal, der blitzt hier gerade noch mal vor mir auf. Den werden wir sicherlich gleich auch vom Balkon, das heißt nicht wir, sondern die Mannschaft, präsentieren. Wie sieht es denn überhaupt aus auf dem Balkon, Heiko?
Ja, jetzt habe ich hier gerade mit dem Stadionsprecher abgesprochen, mit dem Arne Zeigler, dass wir das Ganze mal versuchen, ein kleines bisschen zu beschleunigen. Er gibt jetzt ein Zeichen zum Discjockey. Da soll mal die Musik ein bisschen ausmachen. Und Arne, ich darf dich bitten, mit den Fans zusammen das Ganze mal ein kleines bisschen anzufeuern. Wir wollen die Mannschaft sehen, möchte ich jetzt hören, und zwar 20.000-fach verstärkt.
Das machen sie fast alleine schon, aber ich werde nochmal anschieben.
Leute, wir sind jetzt live bei Sendung bei Bremen 1 und wir wollen aus tausend Kehlen hören, wir wollen die Mannschaft.
So, wenn das nicht klappt, wenn das kein Ansporn ist, dann weiß ich auch nicht.
Das ist mir aus der Hand, ne?
Ja, die... Es ist einfach unfassbar. Da reichen ein, zwei Handbewegungen, aber die Leute wollen es ja sowieso. Matthias, siehst du schon ein paar Indizien dafür, dass es gleich losgeht?
Die Masse wartet natürlich jetzt darauf, dass die Mannschaft sich oben auf dem Balkon zeigt. Die Blicke sind eigentlich allesamt nach oben gerichtet. Die kriegen überhaupt nichts mehr mit. Das sind nur noch, man hat das Gefühl, die Mannschaft starrt nach oben und wartet auf den Augenblick, wenn sich die Mannschaft mit dem Pokal zeigen wird.
Aber es geht gleich los.
Yeah!
das war's. Und jetzt liegt er und jetzt müssten sie eigentlich kommen. Jetzt müssten sie eigentlich kommen und da kommen sie. Ümit Davala kommt mit der Meisterschale. Fabian Ernst danach, Markus Daun, Manjan, Pekka Lagerblom, Holger Wehlage, der Nächste. Und jetzt kommt Toni Ailton mit dem DFB-Pokal. Und jetzt sind sie da. Und jetzt halten wir das Mikrofon nochmal rein und nehmen ein bisschen mit von der Stimmung. Wahnsinn!
Was für ein Jahr, die waren immer voll da.
Und machten Unmögliches wahr.
Wer liebt Fußball mit Herzen versteht.
Und spielten den Rest an die Wand.
Liebe Leute, das war's. Und ich habe noch jemanden mitgebracht. Es war in den vergangenen Monaten immer so ein Running Gag. Wo ist eigentlich Felix Gerhardt? Hier ist er.
Ja, moin. Mio und Miku, erst in der letzten Folge da.
Endlich mal mit dabei hier im Studio beim NDR in Hamburg und extra wie ich aus Bremen hergekommen. Ja, unsere gemeinsame Reise ist jetzt zu Ende. Was ist dir besonders hängen geblieben in den letzten 10 Monaten?
Also bei mir sind besonders hängen geblieben so ganz viele kleine Details aus der Archivrecherche. Damit haben wir ja schon vor 1,5 Jahren angefangen. Und da sind wir auf so viele kleine Geschichten gestoßen, die im Podcast nur eine Nebenrolle gespielt haben oder teilweise auch gar keine Rolle, die mir persönlich aber sehr große Freude bereitet haben. Zum Beispiel, dass die Bayern 2003 beinahe mal Carlos Tevez, den Argentinier, verpflichtet hätten, der dann später bei Manchester United, bei Manchester City, bei Juventus Turin gespielt hat. Oder dass bei Werder Marco Reich 2003 in einem Testspiel beim FC Huchting, das sie 15:0 gewonnen haben und er 2 Tore gemacht hat, später noch die rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen hat. Also das finde ich eine fantastische Geschichte. Ansonsten sind bei mir auch ganz viele Erinnerungen hochgekommen. Ich war 2003, 2004 noch nicht in Bremen, bin nur zugezogener Bremer. Aber ich habe auch immer wieder geguckt, Mensch, was habe ich denn vor 20 Jahren gemacht? Ich konnte dann auch immer wieder alten Freunden schreiben und habe geschrieben, ja, Mensch, weißt du noch, vor 20 Jahren waren wir zusammen beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern zum Beispiel. Und so hat dieser Podcast auch bei mir als Nicht-Werderaner ganz viele Erinnerungen und Emotionen hochgeholt. Und natürlich auch diese Werder-Double-Saison 20 Jahre später zu einer der besondersten Saison für mich persönlich gemacht. Und wie war es bei dir?
Ja, die letzten Eindrücke sind natürlich die frischesten. Ich hatte ganz viel Spaß mit der Meisterfolge, auch mit dieser hier. Die haben aber auch entsprechend lange gedauert in der Produktion, also jeweils ein paar Tage. Aber insgesamt muss ich sagen, es war eine große Freude, diese vielen Gespräche zu führen. Also es haben eigentlich wirklich alle Gesprächspartner vorher gesagt, ich weiß gar nicht, was ich noch weiß und was ich noch erzählen kann. Und dann haben aber alle wirklich leuchtende Augen gehabt und Geschichten erzählt. Wir haben so viele spannende Stories gehört, die ja teilweise auch neu waren. Es war Woche für Woche einfach toll, ins Archiv zu gehen. Da haben wir ein paar echte Schätze ausgegraben. Und es war einfach eine schöne Zeitreise. Und ich verstehe Thomas Schaaf jetzt auch noch ein bisschen besser, weil der, für den war es ja die allergrößte Freude, damals in so viele glückliche Gesichter zu sehen. Und ein bisschen ist das mit diesem Podcast auch. Es ist so überwältigend, was wir für Rückmeldungen von euch bekommen haben. Also per Mail oder per WhatsApp könnt ihr auch immer gerne noch tun. Die Kontaktdaten sind bei uns in den Shownotes. Und viele von euch haben mir persönlich geschrieben und ich konnte nicht alle beantworten, aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe alles gelesen und alles gehört und das tut wirklich gut. Also schön, dass es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und da wo es geht, bewertet uns gerne.
Hier ist das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Felix Gerhardt.
Und ich bin Moritz Kasserlet und wir sagen Danke an Martin Seidemann, der mit so viel Hingabe unser Redakteur war und der selbst im Urlaub immer erreichbar war. Danke an Karin Huxdorf, die bei jeder der 44 Folgen dort hinter der Scheibe saß, mir jetzt zuwinkt. Hallo Karin. Heute an ihrer Seite sitzt Jens Kunze. Danke aber auch an die anderen Produzentinnen Nicole Graul, Angie Körber, Philipp Neumann, Manfred Faust, Sebastian Ohm, Marvin Leesch, Jan Stahlmann und Jan Merget.
Herzlichen Dank an Doreen Strasters, Britta Schnebel, Tim Osing, Lena Ramon, Robert Witt, Emilia Knebel, Carsten Lübben, Sönke Ottersen und Jan-Dirk Bruns, der den Film zum Werder-Märchen 2004 gemacht hat. Den seht ihr natürlich in der ARD-Mediathek.
Und danke auch an alle anderen Kolleginnen und Kollegen beim NDR und bei Radio Bremen, die uns den Rücken freigehalten haben für dieses Mega-Projekt. Und ein letztes Mal, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr als 1000 Minuten Werder-Märchen enden genau jetzt.